Fokus IT, der QNET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen.
Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast aus unserer QNET-Podcast-Reihe. Ich heiße Rainer Ulrich und habe heute das Vergnügen, zum Thema Softwarequalität einen Podcast zu machen. Dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, nämlich Alexander Friesen und Ursula Eickmeier von der QNET. Und wir haben schon einen Podcast zum Thema Softwarequalität produziert. In dieser ersten Folge haben wir geklärt, was Softwarequalität eigentlich ist, auf welchen Normen und Standards sie beruht. In diesem Podcast möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, wie ein Softwarequalitätssicherungsprojekt konkret abläuft. Und dazu möchte ich meine Gäste bitten, dass sie sich zunächst vorstellen. Herr Friesen.
Vielen Dank für die erneute Einladung. Mein Name ist Alexander Friesen und ich bin im Rahmen der Softwareentwicklung bei uns für das Thema Qualitätssicherung verantwortlich.
Frau Eickmeier, auch herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich erneut dabei zu sein. Ich arbeite im Team von Herrn Friesen als Testmanagerin seit vielen, vielen Jahren. Über 15 Jahre mache ich das jetzt schon, bin auch seit langer Zeit schon zertifiziert, habe sehr viele große und kleine Projekte gemacht und bin auch aktuell wieder in Projekten unterwegs.
Vielen Dank. Wir haben uns überlegt, einen Podcast zum Thema Qualitätssicherung zu produzieren, weil QNET einen großen Rahmenvertrag zum Thema Qualitätssicherung in der Bundesverwaltung gewonnen hat. Immer wenn der Bund einen solchen großen Rahmenvertrag ausschreibt und zuschlägt, dann ist das Thema sehr wichtig. Wenn jetzt ein Kunde auf die Idee kommt, Softwarequalität stärker zu priorisieren, ein Softwarequalitätssicherungsprojekt aufzusetzen. Wie läuft denn ein solches Qualitätssicherungsprojekt eigentlich konkret ab? Was muss ich machen, wenn ich sage, ich entwickle Software und da will ich Softwarequalität unbedingt einbeziehen?
Qualitätssicherungsmaßnahmen in Projekten sollten integraler Bestandteil sein eines jeden Software-Einführungsprojektes. Und unsere Arbeit beginnt dann in der Regel, wenn ein Entwickler bereits sein kleines Stückchen Software, das er entwickelt hat, Entwickler getestet oder man sagt auch Modul getestet hat. Und wir nehmen dann diese einzelnen kleinen Stückchen von Software und führen die zusammen in eine integrierte, im besten Fall, Testumgebung, wo wir eben dann verschiedene Software, also einmal die Software, die zu testen ist, aber eben auch angrenzende Software, die irgendwie über Schnittstellen verbunden ist, zusammenführen und dann schauen, funktioniert die Software so, wie sie soll. Das heißt, wir schauen uns an, im Gesamtprozess, wie funktioniert, wie verhält sich die Software testen dort.
Frau Eickmeier, die Entwickler selbst, haben die denn auch schon eine Grundvorstellung von dem, wie gute Software eigentlich aussehen sollte? Also sind die qualifiziert in Bezug auf Softwarequalität?
Also die Entwickler sollten natürlich als Teil der Entwicklung auch Softwarequalitätsmaßnahmen kennen und anwenden. Es gibt auch für Entwickler die Möglichkeit, Tester zu sein, also ihre eigene Software im besten Fall eben auch im Vier-Augen-Prinzip die Software des Entwicklerkollegen zu prüfen, das sollte definitiv so sein.
Sie haben gerade gesagt, man sollte eigentlich von Anfang an integraler Bestandteil eines Softwareentwicklungsprojektes sein. Jetzt gibt es ja auch neuere Entwicklungen in der Softwareentwicklung, so das ganz Klassische, was vor 16 Jahren, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema, vor 16 Jahren ein übliches Vorgehen war, hat sich geändert. Hat sich damit auch das Projektvorgehen verändert?
Ja, hat es. Also es macht für uns einen Unterschied, ob wir uns in einem klassischen Projekt oder in einem agilen Projekt bewegen. Und zwar nicht so sehr hinsichtlich der Aufgaben, die wir tun, sondern hinsichtlich der Zeitpunkte, wann wir unsere Aufgaben tun. In einem agilen Projekt gibt es mehrere kleine Testphasen, anders als im klassischen Projekt, wo ich in der Regel am Ende eine große Testphase habe. Aber die Aufgaben, die wir tun, sind nach wie vor dieselben, was nicht verwunderlich ist, denn wie die Qualität einer Software überprüft wird, nämlich in der Regel über Tests, egal ob jetzt manuell von Menschen ausgeführt oder automatisiert durch eine Maschine, das Prinzip ist dahinter immer dasselbe. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass zunächst Software entwickelt und dann getestet wird. Und ob ich dann kleinere Stückchen teste, die in sich lauffähig sind, so wie es beim agilen Vorgehen ist, oder eben erstmal alles fertig entwickelt und dann gesamthaft getestet wird, das macht für die Softwarequalität nur einen geringen Unterschied. Wichtig ist halt, in der Regel ist es so, dass wir immer von detaillierten kleinen Funktionen hin zum Gesamtprozess testen und im besten Fall am Ende eben tatsächlich einen End-to-End-Prozess uns anschauen, der einen ganzen fachlichen Prozess einmal durchspielt. Also von der Anlage irgendeines, was auch immer, Kontos oder Benutzers oder einer Bestellung oder etwas derartiges bis hin zum Abschluss eben jener Aufgabe.
Ich habe dann noch mal eine Frage zu dem Setting der einzelnen Beteiligten an einem solchen Softwareentwicklungsprojekt. Geht CoNet eigentlich hin und ist im Grunde ein TÜV, der die Programmierleistungen oder die Softwareentwicklungsleistungen eines anderen beurteilt? Oder ist CoNet Teil des Teams, ich sag mal des Entwicklerteams, und übernimmt die spezielle Aufgabe Qualitätssicherung?
Ja, auch da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Also idealerweise sind wir schon mit Teil des Entwicklungsteams und unterstützen eben aus der Prämisse der Qualität mit unserem Testing schon in der Entwicklung mit. Es gibt aber auch natürlich Konstellationen, wo unsere Kunden die Leistungen extern entwickeln lassen und dann nochmal ein unabhängiges Testen haben möchten. Und auch dort können wir dann eben mit unseren zertifizierten Mitarbeitern jetzt aus Sicht Testmanagement oder Last- und Performance-Testing, also welchen Fokus auch immer, dann auch heraus nochmal unabhängig testen.
Frau Alkmaier, wir hatten vorhin schon gesagt, es ist natürlich ein integraler Bestandteil Softwarequalitätssicherung. Haben Sie auch schon Fälle gehabt, dass der Kunde Sie gerufen hat und gesagt hat, also wir haben das Gefühl, in der Softwarequalität ist noch Luft nach oben, die Software gibt es aber schon, guckt doch bitte mal drüber und sagt uns mal, wie wir die Softwarequalität verbessern können. Was machen Sie denn dann? Ist dann alles zu spät?
Also tatsächlich ist es in meiner langjährigen Erfahrung selten so gewesen, in meiner persönlichen. Aber natürlich gibt es solche Fälle, wo der Kunde zum Ende eines Projektes hin feststellt, Mist, ja, das, was ich erwartet habe, was ich mir wünsche von meiner neuen Software, funktioniert so nicht. Und dann versucht man zu retten, was zu retten ist. Und natürlich helfen wir in solchen Fällen. Und wie der Herr Friesen gerade ausgeführt hat, ist der erste Ansatzpunkt zu schauen, was sind denn die Anforderungen? Also was soll denn die Software eigentlich können? Sind die überhaupt so definiert, dass sie erfüllbar sind? Und wenn das der Fall ist, muss man dann schauen, wo sind die Abweichungen zwischen den Anforderungen und dem, was die Software tatsächlich tut. Und diese Abweichungen, in der Regel spricht man von Fehlern, werden dann eben eingeordnet, kategorisiert, priorisiert. Man wägt ab, sind das Fehler, die kann man auch später noch beheben und erstmal kann man damit leben. Oder sind es Fehler, die müssen unbedingt behoben werden, bevor die Software genutzt wird in Produktion, sagt man in der Regel. Und das ist ein Vorgehen, so arbeitet man sich dann Stückchen für Stückchen an eine bessere Softwarequalität heran. Und da gibt es dann Gremien, die entscheiden, wann ist welcher Zustand erreicht, bis hin zu einer Freigabe für den Go-Live, also für die Nutzung in Produktion, wo dann eben nicht nur immer die Tester auf die Software zugreifen, sondern eben alle User, die dafür vorgesehen sind.
Wir können sicherlich überall feststellen, dass die Anwenderinnen und Anwender von Software, dass die anspruchsvoller geworden sind. Das gilt für die Bürgerinnen und Bürger, die irgendeine Verwaltungsanwendung bedienen wollen. Das gilt aber auch für die Beschäftigten in der Verwaltung selbst, die natürlich hohe Ansprüche auch an ihre Arbeitsumgebung haben. Deshalb meine nächste Frage. Die öffentliche Verwaltung hat das Thema Softwarequalität entdeckt. Ist das auch Ihre Beobachtung, dass die Softwarequalität einen sehr viel höheren Stellenwert auch in der Aufmerksamkeit der Kunden in der öffentlichen Verwaltung gewonnen hat?
Ja, definitiv. Die Bundesverwaltung setzt ja den Fokus aktuell mehr und mehr auf die Steuerung, die fachliche Koordination und die moderne wie wirtschaftliche Gestaltung des Standardrahmens für IT-Lösungen und Leistungen, die eben am Markt wirtschaftlich eingekauft werden können und selbst vielleicht keine Kernkompetenz unserer Bedarfsträger dann darstellen, sondern extern erbracht werden, ja, damit man den eigenen Fokus besser abstecken kann. Und genau solche Dienstleistungen bzw. Werkleistungen für die Qualitätssicherung im Bereich der Softwareentwicklung sind dann die, die auch ausgeschrieben werden. Und vor dem Hintergrund, ja, dass unsere Digitalisierungsvorhaben ja auch immer komplexer werden, wird auch die Entwicklung von Software immer komplexer und daher nimmt auch das Thema der Qualitätssicherung zu und das Bewusstsein auch, dass die Qualität eine sehr wichtige Rolle spielt bei Erfolg ja, einer Software oder einer Softwareeinführung.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht Unterschiede zwischen einem Softwarequalitätssicherungsprojekt in der öffentlichen Verwaltung und in der Privatwirtschaft? Sind das eigentlich gleiche Anforderungen oder hat die öffentliche Verwaltung nochmal einen speziellen Fokus?
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Hier kommt es tatsächlich darauf an. Man hat so ein Bild von der öffentlichen Verwaltung als eher starr und formell in vielen Entscheidungsprozessen beispielsweise. Das Bild ist in vielen Teilen richtig und betrifft dann eben auch Projekte, die in einem solchen Haus durchgeführt werden. Aber auch in der Privatwirtschaft gibt es durchaus, insbesondere je größer, desto formeller in der Regel in Konzernstrukturen eben genau solche starren Vorgaben, beispielsweise in Bezug auf Freigaben von Software nach Beurteilung der Softwarequalität. Aber wenn man sich vorstellt, kleine Startups, die ein Software-Einführungsprojekt durchführen, wo das alles ein bisschen hemdsärmeliger und auch mit sehr kurzen Entscheidungsprozessen funktioniert, da würde natürlich auch so ein Projekt völlig anders durchgeführt, aufgesetzt und am Ende eben auch durchgewunken, freigegeben. Und da kann man das jetzt nicht so pauschal beantworten. Tatsächlich ist es eben ja vielfach frei und flexibel und ganz oft aber auch sehr formalisiert, Standards, die einzuhalten sind, Entscheidungswege, an die sich gehalten werden muss. Und wir tragen, wo nötig, tragen wir mit unserer professionellen Meinung zu einer besseren Softwarequalität bei.
Herr Friesen, Sie hatten schon mal das Thema Barrierefreiheit angesprochen, was ja auch ein Element von Softwarequalität ist. Also meine Beobachtung ist, dass die Kunden in der öffentlichen Verwaltung, was diese Themen angeht, eine sehr große Sensibilität haben und auch für sich die Verpflichtung verspüren, besonders vorbildlich zu sein. Also Standards, die man der Industrie abverlangt, etwa im Normenbereich, als Verwaltung eben auch besonders gut zu erfüllen. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, Eindruck. Genau. Auch unabhängig von der gesetzlichen Vorgabe kommt das Thema Barrierefreiheit mehr und mehr durch, wenn man einfach auch die Mehrwerte erkennt für alle Anwender. Ja, Barrierefreiheit hört sich erstmal nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis an, ist es aber gar nicht. Das ist ein Thema, von dem wir alle profitieren. Wenn dieses berücksichtigt wird, dann wird jeder User merken, dass eine Anwendung deutlich intuitiver, deutlich leichter zu verwenden ist. Und das also das findet immer mehr und mehr ja, Berücksichtigung auch in den Softwareentwicklungsprojekten des Bundes.
Stichwort Mehrwert. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat Softwarequalität und damit auch eine professionelle Qualitätssicherung?
Am Ende ist es definitiv so, dass eine gute Qualitätssicherung bares Geld spart. Je früher ich einen Fehler finde, desto weniger kostet mich seine Behebung. Und ich kann eben festhalten, dass ich Fehler, die ich gefunden habe durch Qualitätssicherungsmaßnahmen, hinterher nicht mehr habe. Ich kann nicht sicherstellen, dass keine Fehler mehr drin sind. Das kann Softwarequalitätssicherung nicht. Aber ich kann eben mein Bestmögliches tun, um möglichst gute Software zu haben.
Ja, vielleicht ein ganz kurzer Best Practice, den wir mitgeben können. Weil viele fragen sich ja, wie viel Qualitätssicherung soll ich denn in mein Projekt überhaupt einplanen, wenn ich ein solches aufsetze? Es gibt so einen groben Richtwert, der besagt, 40% der Entwicklung sollte für Qualitätssicherung vorgesehen werden. Das klingt jetzt erstmal super viel, 40% nur für Qualitätssicherung. Damit ist aber vieles gemeint. Es wird ja schon im Coding selber mit auf Qualität geachtet. Aus der Projektleitungssicht gibt es Aspekte, die auf die Qualität einspielen. Im Kontext des Anforderungsmanagements sind eben auch Aspekte mit zu berücksichtigen, dass Anforderungen beispielsweise auch testbar sind, aber auch natürlich dann der größere Teil in dem Software-Testing selbst, sodass man sagt, in Summe sollte man auf ungefähr 40% der Entwicklung, ja, für Qualitätssicherung einplanen.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt eine Reihe von Normen, die wir beachten müssen. Diese Normen ändern sich, die Qualitätsanforderungen ändern sich, vielleicht auch technologische Basis ändert sich, Rahmenbedingungen. Also Qualitätssicherung ist doch ein Prozess, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also, das mache ich nicht einmal und dann bin ich fertig, sondern Qualitätssicherung ist eigentlich ein laufender Prozess.
Richtig. Einerseits sollte das eben schon während der Entwicklung berücksichtigt werden. Ja, wir hatten jetzt schon ein paar Mal gesagt, am liebsten von Anfang an bis zum Schluss, aber auch darüber hinaus. Also auch selbst wenn ich jetzt eine Software in Betrieb habe, sollte ich immer auf die Umstände achten. Das heißt, es gibt ja auch Anforderungen, die sich ändern, die Umgebung ändert sich, das Nutzerverhalten ändert sich vielleicht. Vielleicht habe ich ja am Anfang gar nicht berücksichtigt, dass statt 100 auf einmal 10.000 User auf die Anwendung zugreifen und dann crasht mir das System, weil ich das Thema Last und Performance nicht so richtig im Blick behalten habe. Oder die Gesetzeslage ändert sich. Auch dann muss ich auf die Qualität der Software achten. Also es gibt viel aus der Umgebung heraus, was eben auch im Betrieb, auch nach der eigentlichen Entwicklung, weiterhin berücksichtigt werden sollte aus Sicht der Qualität.
Frau Alkmaier, Sie sind mit Ihrem Team also dann eigentlich dauerhaft dabei. Also das heißt, es gibt nicht nur eine einmalige Abnahme, dann ist die Software fertig, vielleicht auch nach den zu diesem Zeitpunkt gängigen Qualitätskriterien sogar gut abgenommen, sondern die Software muss man immer mal regelmäßig wieder prüfen, ob sie den vielleicht veränderten Rahmenbedingungen noch genügt.
Ja, das ist völlig richtig. Also tatsächlich gehört es auch zu unserem Angebot, dass wir so einen Health-Check anbieten, also dass wir dem Kunden anbieten. Wir haben vor x Jahren hier deine Software mit eingeführt. Inzwischen gibt es folgende neue Bestimmungen und wenn du möchtest, schauen wir mit dir gemeinsam nochmal drauf, werden diese Bestimmungen noch erfüllt? Hast du vielleicht auch weitere fachliche Anforderungen, bei denen wir helfen können in der Umsetzung? Auch sowas gehört zu unserem Angebot, richtig.
Ja, wir sind fast am Ende. Ich habe aber noch eine Frage an Sie als Hilfestellung, als Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn sich jetzt jemand sagt, also ich habe ein Software-Qualitätssicherungsprojekt oder überhaupt ein Software-Entwicklungsprojekt zu stemmen, das kommt jetzt demnächst auf mich zu. Was würden Sie ihm aus Ihrer Projekterfahrung als wichtige Merkpunkte mitgeben? Worauf sollte
Worauf
die Person
sollte
auf
die Person
jeden Fall
auf
achten?
jeden Fall achten? Ja, der erste Schritt und das Allerwichtigste ist erstmal dran denken. Ja, Qualität bitte nicht einsparen, sondern mit berücksichtigen. Und da gibt es verschiedenste Ausprägungen. Man kann es mit kleineren Mitteln angehen. Man muss vielleicht auch nicht direkt mit Kanonen da drauf schießen. Wenn Sie Unterstützung brauchen, um das einzuschätzen, was man wie wo anwendet, weil es gibt verschiedenste Aspekte, die zu betrachten sind. Wir hatten das hier und da hier schon angedeutet gehabt. Dann fragen Sie gerne nach. Fragen Sie die Experten, holen Sie Experten mit dazu, die direkt schon am Anfang mitbewerten. Was heißt das denn für mich, für mein Projekt? Welche Aufwände? Gehen wir Richtung manuelles Testen oder gehen wir Richtung Testautomatisierung? Können wir uns vielleicht KI mit einbinden? Also es gibt ganz, ganz viele verschiedenste Möglichkeiten, die da berücksichtigt werden können und eben sollten. Und das Allerwichtigste ist, so früh wie möglich schon dran zu denken.
Ja, vielen Dank, Herr Friesen. Sie haben das Thema KI angesprochen. Darf ich jetzt schon ankündigen, wir werden weitere Podcasts zu diesem interessanten Thema posten. Wir haben sicherlich irgendwann auch mal einen Podcast zum Thema KI in der Softwareentwicklung. Das sind ja ganz spannende Entwicklungen, die sich da vollziehen. Ja, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen. Wir haben laufend viele interessante Podcasts im Angebot zum Thema digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung. Alles, was sich darum dreht. Es bleibt spannend. Gucken Sie einfach mal rein. Bis dahin alles Gute und bis demnächst.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Es hat großen Spaß gemacht.
Danke auch Ihnen, Herr Ulrich.
Das war's für heute im CONET Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de/podcast.